Freiheit stirbt im Seuchenregime. Staatlicher Autoritarismus, linke Schweigen, rechtes Rebellieren. Wir erleben 2020 die weitreichendsten Einschränkungen fundamentaler Bürgerinnenrechte seit Bestehen der Bundesrepublik. Kontaktverbote, Reiseverbote, eingesperrte HeimbewohnerInnen, geschlossene Infrastruktur und nahezu auf Null gedrehter Freizeit- und Kulturbetrieb. Was bislang eher als Plot in einem dystopischen Roman vermutet werden konnte, ist seit Monaten Realität in unserer Republik. In bewährter märkischer Tradition sind diese Beschränkungen der persönlichen und kollektiven Freiheit alternativlos, wenn die deutsche Bevölkerung nicht elendlich am Virus zugrunde gehen will. Nonchalant wird im medialen Dauerfeuer der rund um die Uhr auf die Zuseher einprasselnden Talkshows, Sondersendungen, Reports und Nachrichtenmagazinen dabei die Tatsache umschifft, dass es für viele der angeordneten Freiheitsbeschränkungen kaum empirische Evidenz gibt. Eine Rechtsgrundlage übrigens ebenfalls nicht. Aber das hat die Herrschenden ja noch nie abgehalten. Diese werden dann eben geschaffen. Da in den letzten Monaten einzelne Gerichte sich erdreisteten, die Eingriffe in grundlegende Bürgerinnenrechte als das zu bewerten, was sie sind, nämlich ungesetzliche und verfassungswidrige Maßnahmen, haben CDU und SPD Anfang November sich darauf geeinigt, das Bundesseuchengesetz so zu erweitern, dass die getroffenen Maßnahmen dann legal sind. Das Gesetz soll nächste Woche durch den Bundestag gepeitscht werden. Auch Bundesseuchenminister Spahn agiert seit Monaten außerhalb seines rechtlichen Kompetenzrahmens. Gleichzeitig schießen innerhalb der föderalen Struktur der Republik einzelne Bundesländer quer. Das kann und darf nicht sein. Damit das Durchregieren in Zukunft nicht mehr durch lästige föderale Hürden gestört wird, die die Mütter und Väter des Grundgesetzes in ihrer damaligen Verblendung in die Verfassung geschrieben haben, wird das bereits erwähnte Bundesseuchengesetz entsprechend umformuliert. Herr Spahn kann in Zukunft beispielsweise ohne Zustimmung des Bundesrates Reisebeschränkungen für die gesamte Republik erlassen. Das Parlament war zu den einschneidendsten Eingriffen in die Freiheit der Bürgerinnen seit Bestehen der Republik überwiegend nicht gefragt. Die Exekutive exerziert ihr Notstandsregime per Verordnung, mit Vorliebe ohne parlamentarische Kontrolle. Das mit der Gewaltenteilung war schon immer hinderlich, wenn man wirklich regieren wollte. Daher kann das Prinzip auch nur dann zur Anwendung kommen, wenn es nicht darauf ankommt. Keinesfalls, wenn es darum geht, eine ganze Gesellschaft in den Lockdown zu schicken. Wer es übrigens noch nicht weiß, Lockdown ist ein Begriff aus dem amerikanischen Knastregime und bezeichnet eine Strafe für den Gefangenen, der für eine bestimmte Zeit ohne Ausgang in seine Zelle eingesperrt wird, damit er sich danach wieder knastkonform verhält. Im Akkordtempo werden die Checks and Balances einer bürgerlichen Demokratie passend zum angestrebten Seuchenregime zurechtgestutzt. Juristische Einsprüche werden über Gesetzesänderungen verunmöglicht, föderale Prinzipien, wo sie stören, ausgehebelt und das Parlament wird erst dann befragt, wenn alles Wichtige schon beschlossen ist. Die neue Ordnung der alternativlosen Seuchenpolitik soll sich ungestört entfalten können. Nun sind der deutsche Michel und die deutsche Micheline in der Regel ziemlich duldsam und folgen ihrer Regierung auch auf die abwegigsten Pfade ohne großen Widerspruch. Was ihnen allerdings aktuell zugemutet wird, bringt selbst in einer so obrigkeitshörigen Gesellschaft wie unserer Widerspruch und Protest hervor. Soweit so verständlich. Erstaunlich ist allerdings, dass jene, die sonst keine Gelegenheit auslassen, gegen staatliche Übergriffe und überzogene Ordnungspolitik zu protestieren und aus gutem Grund gegen Verschärfungen von Polizeigesetzen, vermehrte Überwachung und sonstige Einschränkungen der bürgerlichen Freiheiten Sturm laufen, in der aktuellen Situation offenbar gar nichts zu sagen haben. Generationen von Linken haben gegen die Notstandsgesetzgebung der BRD aus den 60er Jahren protestiert. Das heutige, weit eingreifendere Notstandsregime löst keinen sichtbaren linken Widerspruch aus. Brav werden zur Krisenbewältigung Online-Yoga-Kurse organisiert und linke Protestanliegen werden wie gewünscht ins Nirvana der virtuellen Räume verlegt. Sollten Menschen die Ungerechtigkeiten und Zumutungen dieser Gesellschaft diskutieren wollen, kein Problem, wir machen ein Schitzemiet oder eine Blue Button Session. Freiheit stirbt mit Sicherheit. Unter diesem Slogan wurde jahrelang gegen die permanenten Verschärfungen der Sicherheits-, Überwachungs- und Polizeigesetze demonstriert. Deren Einschränkungen wirken gegenüber dem aktuellen Geschehen geradezu harmlos. Und dennoch regt sich auch aus linkslibertärer und autonomer Richtung praktisch kein Protest. Menschen, die gegen die oft wenig fundierten Einschränkungen ihrer Grundrechte protestierten, fanden keine Unterstützung bei einer antiautoritären Linken, die mehrheitlich zum Schluss gekommen war, gegen staatlichen Autoritarismus im vorliegenden Falle nichts einzuwenden zu haben. Die vielfältigen Chancen, dem staatlichen Verbotsregime ein libertäres, kreatives und selbstbestimmtes, von unten getragenes Krisenmanagement gegenüberzustellen und die in Deutschland so selten anzutreffende grundsätzliche Obrigkeitskritik konstruktive, emanzipatorische und progressive Entwicklungen aufzugreifen, wurde grandios verpasst. In das entstehende Vakuum sprangen nur allzu bereitwillig rechte Gruppen, denen es erschreckend schnell und kompetent gelang, den Protest zu vereinnahmen. Hören wir hierzu einen Ausschnitt aus einem Interview mit einem Aktivisten des Capulchu-Kollektivs, das sich genau mit dieser Fragestellung einer linken Positionierung in der Corona-Krise beschäftigt hat und dazu auch ein Paper veröffentlicht hat. Das Interview hat mein Kollege Flo von RTL geführt.
Also ist es vollkommen richtig, mit diesen Arschlöchern nicht zusammen zu demonstrieren, das ist ganz klar. Aber eigene Demonstrationen, eigene Aktionen wären und sind möglich gewesen und sind absolut notwendig sogar. Also so ist ein Raum entstanden, dass eine zum Teil, und jetzt wird es kompliziert, berechtigte Kritik an dem Vorgehen staatlicherseits auf einmal nur von rechts kam, beziehungsweise von irgendwelchen Rechtswissenschaftlern. Also die Tatsache, dass es jetzt gerade ein Regieren per Verordnung gibt, die erstmal alles außer Kraft setzt und dann setzt sich da ein Gremium zusammen ohne jegliche Legitimation und versucht, irgendwelche Verordnungen zu erarbeiten, das ist natürlich zu Recht kritisierenswert und die Kritik bleibt richtig, auch wenn sie von Rechten oder anderen Leuten aufgegriffen wird. Also eine eigene Position in eigenen Demos, in eigenen Aktionen, das wäre vonnöten gewesen. Und da haben wir uns zu schnell, sag ich mal, von der Bildfläche verabschiedet und haben uns in einem Selbstvergewisserungsdasein virtuell versucht zu verständigen. Das kann für soziale Kämpfe nicht gelingen.
Der Widerspruch, dass extrem autoritäre Gruppen gegen das überzogene Autoritätsgebaren eines bürgerlichen Staates aufbegehrten, wurde von den Beteiligten offenbar übersehen. Mit den rasch eindeutig rechts vereinnahmten Corona-Protesten hatten dann auch viele Linke wieder ihr Aktionsfeld gefunden. Protest gegen die sogenannten Covid-Idioten und ihre rechten Organisatorinnen. Ob es ein Zeichen politisch-strategischer Klugheit ist, Menschen mit überwiegend bürgerlichem Hintergrund, welche ausnahmsweise über die Zumutungen eines autoritären Krisenregimes in Widerspruch zum Staat geraten, als Covid-Idioten, Hippies, ESOs und Verschwörungstheoretiker zu verunglimpfen und damit in die Arme des politischen Gegners zu treiben, darf gerne diskutiert werden. Auch der völlig unreflektierte linke Reflex, für ein autoritäres staatliches Seuchenregime einzutreten, wenn die Rechten nun schon einmal dagegen sind, spricht nicht für ernstzunehmende Analyse und Positionierung. Keine Frage, mit Nazis zusammen demonstriert Mensch nicht. Ich wiederhole es gerne, keine Demonstration zusammen mit Nazis. Dies kann nicht oft und deutlich genug gesagt werden. Nur braucht es dann auch linken, emanzipatorischen Protest als Alternative, die für andere anschlussfähig ist. Insgesamt stellt sich die Frage, warum die linke Szene noch immer von einer sozialen Revolution träumt, wenn schon kleine Regelverstöße gegen staatliche Übergriffe kaum gedacht werden können. Dazu auch nochmal ein Auszug aus dem Statement des Capulchu-Kollektivs.
Aber wir dürfen uns das Anliegen Wir müssen uns treffen, nicht einfach nehmen lassen, weil die Umstände gerade widrig sind. Wir müssen uns weiter besuchen. Und ich fand es ganz instruktiv, aus der Historie auch ein Beispiel zu sehen, wo auch Kontaktbeschränkungen schon mal existiert haben und wo sich Revolutionäre dann in wechselnden Pärchen, sag ich mal, in großen Parkanlagen verabredet haben und man sich zu zweit besprochen hat, dann wurden die Gesprächspartnerpaare sozusagen gewechselt und andere Leute haben sich besprochen. Man konnte eine Einigung erzielen, selbst in einem vollständig überwachten Raum. Genauso wie wir es machen mussten, dass wir uns in unseren Städten Wälder gesucht haben im März und im April, wo wir dann mit 30 Leuten zusammen diskutieren konnten, weil es in der Stadt nicht mehr ging.
Die emanzipatorische und antiautoritäre Linke in dieser Gesellschaft ist im Moment eine schwache Strömung am Rande der Marginalität. Krisenmomente in einer Gesellschaft sind Chancen, die eigenen Ideale und Visionen sowie die eigenen Lösungsansätze im Wettbewerb mit der Konkurrenz zu bewähren und zu verbreiten. Wenn es eine antiautoritäre Linke vorzieht, sich ohne sichtbaren Widerspruch einer autoritären Staatsräson zu beugen, statt eigenständige, kreative und emanzipatorische Lösungen zu erarbeiten und zu praktizieren, dann kann sie weiterhin in den virtuellen Debattierzirkeln ihrem eigenen Untergang entgegenstreben. Sie hat für die Menschen und die Gesellschaft keine sinnvolle Bedeutung oder Funktion mehr.